für wen die beiden da waren, das haben sie am Schluss nochmal klar gemacht. Zum einen Tim Walz.
I humbly ask for your vote on November 5th for Kamala Harris.
Der will, dass Kamala Harris die nächste US-Präsidentin wird. Sein Gegenüber J.D. Vance dagegen, der will Donald Trump wieder an der Spitze sehen.
We need a president who has already done this once before and did it well. Please vote for Donald Trump.
Tim Walz und J.D. Vance, das sind die sogenannten Running Mates, die Vizepräsidentschaftskandidaten. Walz bei den Demokraten für Kamala Harris, Vance bei den Republikanern für Donald Trump. Jetzt standen sie aber selbst im Mittelpunkt, im TV-Duell gegeneinander, rund einen Monat vor der Wahl. Wir fragen uns heute, wie punkten die Vizekandidaten im direkten Vergleich?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Nick Potthoff.
In diesem Podcast nehmen wir uns jeden Tag eine Nachricht raus. Wir versuchen, euch persönliche Perspektiven näher zu bringen, das Ganze aber auch noch einzuordnen. Heute ist Mittwoch, der 2. Oktober 2024. Und für J.D. Vance war gestern Abend klar, erstmal musste er den Leuten überhaupt erklären, wer er eigentlich ist.
I want to answer the question, but I want to actually give an introduction to myself a little bit, because I recognize a lot of Americans don't know who either one of us are.
Viele Amerikaner, die wüssten schließlich gar nicht, wer die Vizekandidaten sind. Sarah Brendel aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion. Bei uns ist das ja sicher ähnlich, aber das kann man ja ändern. Fangen wir mal mit J.D. Vance an, der Vize von Donald Trump. Was ist das für ein Typ?
James David Vance ist 40 Jahre alt, verheiratet, hat drei Kinder und ist Senator für den US-Bundesstaat Ohio. Die Beschreibung, die am meisten an ihm hängen geblieben ist, kommt von seinem Kontrahenten Tim Walz. Der bezeichnet ihn gerne mal als weird.
Oh ja, dieses weird, das ist echt rumgegangen. Aber hat J.D. Vance eigentlich irgendwas getan, um sich diese Beschreibung zu verdienen? Also wie ist der politisch einzuordnen?
Ja, er wird als konservativer Hardliner und Trump-Kopie bezeichnet. Die Verschwörungserzählung, das geflüchtete Hundeessen, die verbreitet er zum Beispiel auch. Also er sagt das, was Trump sagt, und haut dazu noch eigene provokante Statements raus.
We're effectively run in this country via the Democrats, via our corporate oligarchs, by a bunch of childless cat ladies who are miserable at their own lives and the choices that they've made, and so they want to make the rest of the country miserable too.
Sein bekanntester Kommentar zu kinderlosen Frauen, die das Land regieren, ist allerdings schon aus dem Jahr 2021. Der wurde jetzt im Wahlkampf nur nochmal ausgegraben.
Okay, wenn er schon so alt ist, also rechtfertigt er sich da jetzt, dass das auch schon so lange her ist?
Ja, er hat in einem Interview auf MSNBC zum Beispiel gesagt, das wäre nur ein Witz gewesen und ja, dass es ihm leid tut, dass sich Leute dadurch beleidigt gefühlt haben. Also quasi eine Non-Pology, eine Nicht-Entschuldigung.
Do you regret making that comment?
Look, I regret certainly that a lot of people took it the wrong way and I certainly regret that the DNC and Kamala Harris lied about
it. But do you regret what you said, Senator?
Look, Kristen, I'm going to say things from time to time that people disagree with. I'm a real person. I'm going to make jokes. I'm going to say things sarcastically.
Bei dem Thema Familienplanung und Frauenkörper, da polarisiert J.D. Vance sowieso ganz besonders. Er ist Abtreibungsgegner und für traditionelle Rollenbilder.
Okay, aber ich meine, wen soll er denn eigentlich damit ansprechen? Also an welche Zielgruppe richtet J.D. Vance sich da mit den Aussagen?
Vor allem an junge Männer. Das zeigt auch seine Medienstrategie. Die Nachrichtenseite Axios hat die mal analysiert und rausgefunden, dass J.D. Vance seit Wahlkampfbeginn mit sehr vielen Podcasts gesprochen hat, bei denen das Publikum größtenteils männlich ist. Seit seiner Ernennung als Vize im Juni hat er über 94 solcher Auftritte.
Oh, wow.
Ja, das ist viel mehr als Trump, Harris oder Walz hatten. Und die Strategie dahinter ist, J.D. Vance ist der Bro-Typ für junge Männer, der immer präsent ist, weil sie ihn in ihrem Lieblingspodcast ständig auf dem Ohr haben.
Okay, also man kann sagen, Trump soll die älteren Männer abholen und Vance dann die jüngeren?
Genau. Außerdem soll J.D. Vance die Menschen aus der Arbeiterklasse ansprechen. Er kommt selbst auch aus einer Arbeiterfamilie, hat dann aber an der Elite-Uni Yale studiert und dann später als Anwalt und Finanzmanager bei einer großen Immobilienfirma gearbeitet. Könnte auch ein Grund sein, warum manche ihm die Nähe zu den Arbeitern nicht abkaufen.
Why we're gonna fight for unions and non-union alike.
Ja, da wurde er bei einer Rede von der Gewerkschaft der Feuerwehrleute in Boston ausgebuht.
Okay, ich fasse mal zusammen. J.D. Vance soll die Arbeiterklasse davon überzeugen, die Republikaner und Trump zu wählen. Und junge Männer haut dafür gerne mal krasse Statements raus und ist vor allem einfach sehr präsent in den Medien. Wir gehen mal zu seinem Kontrahenten Tim Walz für die Demokraten. Was zeichnet den aus?
Ja, der gibt sich ganz anders. Tim Walz ist 60 Jahre alt, ehemaliger Lehrer und Gouverneur von Minnesota. Er hat zwei Kinder, zeigt sich als bodenständiger Familienmensch, aber ganz anders als J.D. Vance. Er hat sich als Gouverneur zum Beispiel für ein liberaleres Abtreibungsgesetz eingesetzt, aber auch für kostenlose Mittagessen in Schulen und strengere Waffengesetze. Vom Typ her ist Tim Walz so der mittlerer Westen-Dad-Typ mit Karohemd, der sonntags Football guckt. Er war auch mal Football-Coach und diese freundliche Coach-Dad-Guy-Rolle, die kommt gut an bei den Wählern, weil damit können sich auch viele männliche Amerikaner identifizieren.
Okay, das heißt, Tim Walz soll so andere Dad-Guys dazu bringen, die Demokraten zu wählen.
Ja, genau. Also Kamala Harris gilt als liberal und dadurch, dass Tim Walz auch eher dieses konservative Bild abgibt, hoffen Demokraten auch weiße Männer abzuholen. Mhm. Und womit er halt auch Trump-Wähler von den Demokraten überzeugen will, durch seine Sprache. Also ähnlich wie Trump benutzt er einfache, direkte Sprache.
Because in Minnesota we respect our neighbors and the personal choices they make. And even if we wouldn't make those same choices for ourselves, we've got a golden rule. Mind your own damn business.
Also er versucht, die progressiven Themen der Demokraten weniger akademisch und intellektuell klingen zu lassen. Statt mit Zahlen und Studien um sich zu werfen, sagt er, hey, die Gesundheit einer Frau geht nur sie und ihre Ärztinnen und Ärzte was an. Mind your own business. Und wenn wir uns Umfragen anschauen, ist Tim Walz bisher ein bisschen beliebter als J.D. Vance.
Zwei ziemlich unterschiedliche Typen also. Aber beide mit der Mission, Männer zu begeistern. Jetzt sind sie nach monatelangem Wahlkampf gegeneinander angetreten. Live im Fernsehen. Als Harris und Trump beim TV-Duell waren, vor ein paar Wochen, da wurde es erwartet hitzig.
You're gonna hear a bunch of lies, grievances and name-calling.
She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist.
Wer jetzt gedacht hat, das wird bei Walz und Vance genauso, der wurde vielleicht enttäuscht. Jasper hat sich für uns die Debatte angeschaut.
Ich bin Jasper Barenberg, berichte für den Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Nova rund um die Wahlen in den USA und werde dann in der heißen Phase auch in Washington mit dabei sein.
Jasper hatte also eine kurze Nacht, dank Walz und Vance. Und nach allem, was ich gesehen habe, hatte ich den Eindruck, da ging es eigentlich ziemlich zivilisiert zu bei den beiden. Ich habe Jasper gefragt, ob er das auch so sieht.
Das war, glaube ich, eine große Überraschung für viele, die das geschaut haben, weil es ja schon Polemik im Vorfeld reichlich gab, in beide Richtungen gewissermaßen. Das war bemerkenswert ja auch sofern, als es schon ganz anders begann, als wir das zuletzt gewohnt waren. Also zwei Menschen, die da auf die Bühne kommen und sich gleich selbstverständlich die Hand geben. Und die am Ende sah man dann noch die Bilder, wie die aufeinander zugegangen sind. Und dann haben sie sich nicht nur so förmlich die Hand gegeben, sondern der eine Arm ging an den Oberarm von Tim Walz. Und man hat noch so ein bisschen, da die Frauen kamen dazu auf die Bühne. Also es war wirklich ein Kontrast zu den Duellen, die wir vorher erlebt hatten. Also die Auseinandersetzung Trump gegen Biden, die Auseinandersetzung Kamala Harris gegen Donald Trump, da hat echt die Tapete gebrannt. Da war Aggression und Anspannung im Studio die ganze Zeit. Und hier war es ganz anders. Ein Austausch von Argumenten in der Sache, freundschaftlicher Umgang miteinander. Gelegentlich die Situation, dass der eine dem anderen sagt, da hast du ein Argument, können wir mal drüber reden, da findet sich bestimmt eine Lösung oder ein Kompromiss über Parteigrenzen hinweg. Es war fair, es war sachlich, eine Atmosphäre, wie wir sie eigentlich sozusagen nur aus der Zeit vor der Ära Trump irgendwie in Erinnerung haben.
Jetzt haben wir vorher hier im Podcast schon porträtiert, J.D. Vance soll als Kandidat weiße Arbeiter ein bisschen ansprechen, Tim Walz die bodenständigen Männer aus dem mittleren Westen, mal so grob zusammengefasst. Ging es darum jetzt auch in diesem Duell?
Da ging es absolut drum. Beide hatten ja vorher die Aufgabe zu überlegen, welche Strategie wähle ich und welches Ziel will ich erreichen. Ich meine, J.D. Vance gilt ja als Trumps Kettenhund. Der ist ein aggressiver Typ, der sich in jede Auseinandersetzung stürzt, der jede Falschbehauptung von Donald Trump rechtfertigt, der kein Problem damit hat, wenn Donald Trump über Migranten herfällt und die in menschenverachtenden Worten disqualifiziert. Und mein Eindruck ist alles in allem, dass er eben versucht hat, ein ganz anderes Bild von sich zu zeichnen in dieser Auseinandersetzung. Das war eben dieser freundliche Ton, diese Zugewandtheit. Er hat Empathie gezeigt für Frauen, die vor der schwierigen Entscheidung stehen, ob sie eine Schwangerschaft austragen wollen oder nicht. Er hat sich gewandt an Tim Walz und hat gesagt, ich wusste gar nicht, dass dein Sohn bei einem Shooting dabei war. Das ist wirklich das Schlimmste. Ich habe selber drei Kinder.
And I'm sorry about that and I hope you're doing okay. Christ have mercy. It is awful.
Also er hat sozusagen persönlich gesprochen.
Ja.
Er hat sich an Frauen gewandt, er hat sich an Menschen gewandt, die Drogen furchtbar finden und so weiter und hat, glaube ich, versucht, andere anzusprechen. Und das ist eben ein Stück weit auch tatsächlich gelungen, glaube ich.
Was würdest du sagen, waren sonst so die Themen, mit denen die beiden versucht haben, da inhaltlich zu punkten?
Also der Tim Walz war, glaube ich, besonders stark eben bei diesen Themen, bei Abtreibung, bei den individuellen Rechten von Frauen, sich da frei zu entscheiden. Er hat einen starken Moment in dem Punkt, als es nochmal um den 6. Januar ging, den Aufstand und die Frage, welche Rolle Trump da gespielt hat und warum er bis heute seine Wahlniederlage nicht eingestanden hat. Er hat ihn versucht, da offene Ja- oder Nein-Antwort zu bekommen. Hat er verloren, hat er nicht verloren?
Did he lose the 2020 election?
Tim, I'm focused on the future.
That is a damning non-answer.
Dem ist J.D. Vance ausgewichen, aber da hatte er so starke Momente, also bei den Punkten Gefahr für Demokratie, Abtreibung, Freiheitsrechte und so weiter. Während bei J.D. Vance sticht gar nicht so ein Punkt heraus, sondern eben diese Linie.
Die Art
und auch das zu machen, was eben Donald Trump selber in seiner Auseinandersetzung, in seiner TV-Debatte nicht geschafft hat, nämlich all das, womit viele Amerikaner unzufrieden sind, die hohen Hauspreise, die hohen Lebensmittelkosten, all das in Verbindung zu bringen mit Kamala Harris. Und das hat J.D. Vance durchgängig gemacht. Er war sozusagen freundlich zu der Person Tim Walz und hat immer gesagt, ja, aber deine Chefin, die macht echt alles, die fährt das ganze Land gegen die Wand. Sie war 3 Jahre in charge und sie hat nichts gemacht. Warum sollen wir jetzt glauben, dass es besser wird?
Es ist natürlich interessant, sie reden natürlich über ihre Chefs, weil sie sind ja auch nur die Stellvertretenden. Und wir in Deutschland verfolgen das ja trotzdem sehr interessiert, obwohl es gar nicht um die direkten Präsidentschaftskandidaten geht. Warum schauen wir so gespannt auf dieses Duell?
Habe ich mich auch gefragt, warum mich das eigentlich so interessiert und warum ich so neugierig bin, wie die Sache ausgeht. Natürlich erstmal, um ein bisschen die beiden kennenzulernen, von denen man hier und da mal hört. Und jetzt treffen die direkt aufeinander, das einzige Mal vor der Wahl. Die Wahl ist in 5 Wochen. Das ist eigentlich an sich für jeden, der sich dafür interessiert, schon ein Punkt, wo man sagt, da gucke ich mal hin. Das andere ist, glaube ich, einfach der Stand des Wahlkampfes. Wir haben jetzt wirklich stabil seit Wochen ein Putt, ein so enges Rennen, wie wir es sehr, sehr lange nicht mehr hatten. Alle Kundigen, die sich auskennen mit den Zahlen, mit den Umfragen, die sagen, komm mir niemand und sage, das wird so oder so ausgehen. Ja. Jeder hat die Chance zu gewinnen, beide haben die Chance zu verlieren. Und da erhofft man sich von so einem großen TV-Ereignis, denke ich, auch ein bisschen eine Antwort auf die Frage, ob jetzt das eine oder andere Lager den Zeiger sozusagen noch mal ein bisschen bewegen kann. Meine Einschätzung heute am Tag danach wäre, das wird mit diesem TV-Duell weder dem einen Lager noch dem anderen möglich sein.
Okay, das heißt, du würdest jetzt sagen, man kann jetzt nicht sagen, dass einer dieses Duell klar gewonnen hat.
Also ich würde schon sagen, dass Vance gepunktet hat, dass er ein Bild von sich gezeichnet hat, das viele noch nicht kannten. Die Frage ist ein bisschen, kaufen die Leute, die noch unentschlossen sind, die vielleicht Vorbehalte haben gegen Trump, kaufen die einem ab, der ungefähr signalisiert, ich habe ein großes Herz, ich habe Empathie für euch, der aber in der Sache ja nach wie vor Abtreibung, Migration, knallharte Positionen vertritt, die nämlich von Donald Trump, seinem Boss. Und wo man jetzt sagt, also einer zeigt Herz, aber verkauft eine herzlose Politik. Kann das aufgehen? Kann er viele damit überzeugen? Während bei Walz würde ich sagen, er hat das erfüllt, weswegen Kamala Harris ihn zum Kandidaten gemacht hat. Er ist der bodenständige Typ, der Kerl, der die Straße runter wohnen könnte, dem man seine Kinder anvertraut, aber viel mehr sozusagen erreicht, ein größeres Publikum, den Kreis erweitert derjenigen, die Unentschlossenen überzeugen. Da habe ich Zweifel, ob ihm das gelungen ist.
Wahrscheinlich konnten J.D. Vance und Tim Walz beim TV-Duell auch deshalb netter zueinander sein, weil sie in erster Linie nicht übereinander sprechen mussten. Denn im Fokus standen natürlich 2 Menschen, die gestern gar nicht mitdebattiert haben. Kamala Harris und Donald Trump. Für die beiden Vizekandidaten galt so ein bisschen, Hauptsache nicht negativ auffallen. Entscheidend punkten konnten sie damit aber wohl nicht.
einen Monat vor den Präsidentschaftswahlen am 5. November. Das war Unboxing News. Das Team der heutigen Folge: Monika Ahrens, Sarah Brendel, Alex Dojanow und ich, Nick Potthoff. Euch einen schönen Feiertag und ich hoffe, wir hören uns am Freitag wieder. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.